Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Gestern war kein guter Tag für die deutschen Tennisspielerinnen und Tennisspieler bei den US Open, dem letzten Grand Slam in diesem Jahr. Mit Angelique Kerber schied gleich am ersten Tag eine Hoffnungsträgerin aus. Heute steigt mit Alexander Zverev ein weiterer talentierter Spieler mit einem schwierigen Jahr ins Turnier ein. Tim Brockmeier live in New York. Wie schlägt sich Zverev in seinem Erstrundenspiel?
Ja, ich würde mal sagen, am Anfang gut. Ersten zwei Sätze klar für Zverev gegen den Moldawier Radu Albo. Aber jetzt im dritten und dann auch im vierten sieht man, was für ein fragiles Gebilde das Selbstbewusstsein der deutschen Nummer 1 ist. Immerhin ja immer noch Weltranglisten-Sechster. Das ist eben in den letzten Wochen alles andere als lief. Und wenn es dann hier auch nicht läuft, dass er dann sofort ins Grübeln kommt und nicht weiß, was er tun soll, was er tun muss. Und eben ja dann auch einfache Schläge nicht ins Feld kriegt. Also dritter Satz ging dann eben an den Gegner 3-6. Im vierten lag er schon Break zurück. Da steht es jetzt 4-4. Schwieriges Spiel zum Auftakt in diese US Open. Und wie gesagt, man sieht, dass das Selbstbewusstsein bei weitem noch nicht zurück ist. Gute Nachrichten dagegen von Julia Görges und Andrea Petkovic. Die beiden haben es geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Görges mit ein bisschen Mühe gegen die Russin Vichyljanceva. Petkovic sehr souverän gegen Buzanescu. Und dann sind noch drei Deutsche mittlerweile am Start. Auf die hoffen wir dann noch und hoffen, dass wir sie in die zweite Runde kriegen.
Tim Brockmeier live aus New York, also Alexander Zverev mit Schwierigkeiten auch dort. Von den US Open kommen wir jetzt zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen. Nach drei Siegen ist Deutschland bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Jetzt soll auch der Gruppensieg her. Dafür musste man heute Abend aber die Slowakei schlagen. Ob es geklappt hat, weiß Tobias Black.
Einen Tag nach dem Überraschungserfolg gegen Russland war es ein hartes Stück Arbeit beim 3-1-Erfolg gegen die Gastgeberinnen aus der Slowakei. Vor 5200 lautstarken Zuschauern in Bratislava boten beide Teams spektakuläre Abwehraktionen und tolle Ballwechsel. Am Ende behielt das deutsche Team vor allem auch dank starker Aufschläge und der exzellent aufgelegten Jennifer Gerties die Oberhand. Die Außenangreiferin erzielte insgesamt 21 Punkte. Der Einzug in das Achtelfinale ist damit bereits perfekt. Mit einem weiteren Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen Weißrussland ist nun sogar der Gruppensieg möglich.
Seit den Olympischen Spielen in Rio hatte der Deutschlandachter kein Rennen mehr verloren, bis vor 6 Wochen der Weltcup in Rotterdam kam und die Briten, die das deutsche Ruderflaggschiff zum ersten Mal seit 3 Jahren besiegten. Bei der WM in Linz soll jetzt die Revanche folgen. Den ersten Härtetest hat das deutsche Boot bestanden. Jan Dittjugeit berichtet.
Das hätte nicht viel besser laufen können für den Deutschlandachter. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes hat seinen Vorlauf nicht nur souverän gewonnen, sondern ist auch der direkten Olympiaqualifikation einen großen Schritt näher gekommen. Und wie? Die Crew um Schlagmann Hannes Utzig ging sofort in Führung, hatte zur Hälfte des Rennens schon eine Länge Vorsprung und lag im Ziel dann gut 2,5 Sekunden vor Australien, das sich ebenfalls einen direkten Finalplatz sichern konnte. Im zweiten Vorlauf setzte sich der Olympiasieger aus Großbritannien vor den USA durch. Die Briten hatten beim Weltcup-Finale im Juli in Rotterdam dem deutschen Team die erste Finalniederlage seit fast 3 Jahren zugefügt. Am Sonntag will der Deutschlandachter aber nun im Finale den dritten Weltmeistertitel in Folge einfahren. Für das Olympiaticket muss das Boot mindestens Fünfter werden.
Ist E-Sport ein Sport oder ist er es nicht? Diese Frage beschäftigt Wissenschaft und Politik seit Jahren, ohne eine endgültige Antwort zu finden. Der Deutsche Olympische Sportbund hat eine klare Haltung: Nein. E-Sport ist kein Sport. Und ein neues Gutachten im Auftrag des DOSB erstellt, kommt zu dem gleichen Ergebnis. Zocken sei körperlich nicht fordernd genug, heißt es darin. Für diejenigen, die FIFA, League of Legends oder Fortnite spielen, heißt das, es gibt weiterhin keine Möglichkeit, Sportförderung zu erhalten oder gemeinnützige Vereine zu gründen. Dabei hatten SPD und Union in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, man wolle den E-Sport als Sportart anerkennen und sogar eine olympische Perspektive schaffen. Daher habe ich vor der Sendung den CDU-Sportpolitiker Johannes Steininger gefragt, ob sich durch das neue Gutachten dieses Versprechen erledigt habe.
Nein, das denke ich nicht. Es geht ja weniger um die Frage, ob E-Sport Sport ist oder nicht, sondern was wir als Politik entscheiden müssen, ist, ob wir die Möglichkeit der Gemeinnützigkeit eröffnen wollen. Da sind wir sehr für. Wir wollen, dass es dem Breitensport möglich ist, auch E-Sport-Abteilungen aufzubauen. Und da werden wir nach der Sommerpause drüber diskutieren.
Was können Union und SPD denn jetzt tun, um diese Gemeinnützigkeit aufzubauen?
Naja, wir haben in der Abgabenordnung, das ist der Paragraph 52, wo es einen Katalog gibt der Dinge, die als gemeinnützig anerkannt werden. Und da müssen wir uns darauf verständigen, inwiefern es auch hier möglich sein wird, den E-Sport zu verankern.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es da jetzt Bewegung gibt? Denn diese Abgabenverordnung ist jetzt nicht neu, dass man die verändern kann. Und bis jetzt ist da ja relativ wenig Bewegung drin gewesen.
Naja, also die Bewegung, so wie ich sie in allen Fraktionen erlebe, ist bei dem Thema schon da, auch seit dem Koalitionsvertrag. Und jetzt müssen wir uns eben darüber unterhalten, unter welchen Voraussetzungen wir E-Sport dort mit reinnehmen wollen. Ich selbst habe ja mal einen Vorschlag gemacht, dass ich gesagt habe, dass wir die gewaltbetonten Spiele, also alles, was USK 16 oder auch höher ist, dass man dies rauslässt und es für die anderen Spiele ermöglicht, weil es schon so ist, dass es derzeit viele Vereine gibt, die gerne eine E-Sport-Abteilung aufbauen möchten, aber eben das Damoklesschwert über ihnen schwebt, dass sie die Gemeinnützigkeit verlieren.
Wie genau sehe dann diese Änderung der Abgabenordnung aus, wenn Sie die formulieren könnten?
Das werden wir dann sehen. Es gibt ja zum einen den Abschnitt, wo es um den Sport selbst geht. Ich selbst würde favorisieren, dass wir eine Nummer 26 ergänzen. Es gibt derzeit 25 Tatbestände, dass wir einen 26. Tatbestand ergänzen, indem wir eben sagen, dass E-Sport ohne gewaltbetonte Inhalte als gemeinnützig anerkannt wird.
Und dafür glauben Sie, könnte es im Bundestag eine Mehrheit geben?
Naja, also ich appelliere da schon auch an die Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition. Wir haben uns das vorgenommen im Koalitionsvertrag. Es gibt auch große Erwartungen, insbesondere bei Jüngeren, die eben sagen, warum ist da überhaupt eine Diskussion? Ist doch klar, dass E-Sport Sport ist und da müssen wir auch liefern.
Sagt CDU-Sportpolitiker Johannes Steininger. Spitzensport kostet Geld und ein Weg, um an dieses Geld zu kommen, sind Lotterien. Und 2015 gründete Diskus-Olympiasieger Robert Harting die Deutsche Sportlotterie. 100 bis 200 Millionen Euro sollte diese Lotterie einspielen. Es wurden deutlich weniger. Inzwischen hat Lotto Hessen die Federführung übernommen und nun fließt tatsächlich Geld. Heinz-Peter Kreuzer.
350.000 Euro hat die Deutsche Sportlotterie im Jahr 2018 an die Deutsche Sporthilfe überwiesen. Ein kleiner Betrag im Vergleich zu den rund 18 Millionen Euro, mit denen die Sporthilfe jährlich Sportlerinnen und Sportler fördert. Aber Lotto-Hessen-Chef Heinz-Georg Sundermann erwartet, dass diese Summe deutlich steigen wird.
Wenn wir Bayern und Nordrhein-Westfalen dazu haben, dann sind wir alleine schon eben locker im siebenstelligen Bereich. Und das hilft der Deutschen Sporthilfe schon sehr.
Denn seit dem 5. März läuft in Hessen eine Testphase. Die Deutsche Sportlotterie wird neben der Glücksspirale und der Zusatzlotterie Siegerchance angeboten, deren Gewinne ebenfalls an den Sport fließen. In der Vergangenheit hatten alle Lottogesellschaften außer Hessen die Sportlotterie abgelehnt, weil sich Sportlotterie und Glücksspirale kannibalisieren würden. Mittlerweile ist Sachsen-Anhalt eingestiegen. Und auch mit Lotto Bayern und Westlotto wurden mittlerweile Vereinbarungen geschlossen. Wenn in der einjährigen Testphase bestimmte Umsatzzahlen bei Siegerchance und Sportlotterie erreicht werden, werden beide Gesellschaften auch die Deutsche Sportlotterie anbieten.
Und wir können eben halt schon vermelden, dass wir bei der Siegerchance die vereinbarte Größenordnung erreicht haben. Bei der Deutschen Sportlotterie auf einem sehr, sehr guten Wege sind. Da haben wir das Ziel noch nicht erreicht, aber auf einem sehr, sehr guten Wege.
Bayern und Nordrhein-Westfalen sollen aber nur der Anfang sein. Sundermann sieht auch Fortschritte bei den Gesprächen mit vielen anderen Lottogesellschaften. Ungemach droht jedoch aus Rheinland-Pfalz. Das dortige Innenministerium ist zuständig für Soziallotterien und droht, die Lizenz nicht zu verlängern. Der Grund? Die Einnahmen seien in der Vergangenheit zu gering gewesen. Daher wurde die sogenannte Reinertragsquote nicht erreicht. Sundermann hält das Vorgehen für rechtsstaatlich bedenklich. Dessen ungeachtet, abhängig von der Kooperationsbereitschaft in den anderen Bundesländern, sieht Sundermann eine mögliche Sporthilfeabgabe von bis zu 9 Millionen Euro jährlich. Die Ausweitung über Hessen hinaus bedeutet mehr Annahmestellen. Und der Verkauf in Lottokiosken ist ein wichtiger Faktor.
Heinz-Peter Kreuzer war das über die Deutsche Sportlotterie. Den ganzen Beitrag können Sie auch nochmal nachhören auf deutschlandfunk.de/sport oder in der DLF Audiothek.